Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Küchenfunks. Diesmal in einer epischen Besetzung, wie sie lange nicht war. Der Martin von soupsfornoobs.com und ich, der Küchenjunge, endlich mal wieder zusammen. Prost, Martin.
Ja, Prost. Lang, lang ist es her. Hm?
Ja, wie lange? Unsere Hardcore-Hörer könnten das jetzt sagen, aber ich wage nicht mehr daran zu denken, wie lange das her war. Du hast viel um die Ohren, ne?
Ja, fängt ja mal bei Familie an. Dann die Social-Media-Events werden ja auch nicht weniger. Und dann die ganze Sommerplanung mit dem Grillen und so.
Ja, jetzt ist Hochsaison.
Tja, jetzt geht's gerade richtig ab. Die Anfragen kommen rein. Ne? Auf der anderen Seite muss man ja auch mal privat einfach mal für die Familie grillen und für die Freunde, sonst sind die auch beleidigt.
Genau. Du hast nie Zeit für uns.
So in der Art, ja.
Ja. Ja, letztes Wochenende wieder großen Event, oder?
Ja, das vierte Meetup war jetzt am Wochenende. Ja, wieder im Volksgarten auf der Wiese, wo wir ja auch letztes Mal gegrillt haben, ein bisschen näher am Wasser diesmal.
Altbekannte Stelle.
Genau, und diesmal waren, so, ich schätze mal so Pi mal Daumen, mit Kindern 40 Personen da.
Boah.
Ja, es füllt sich immer mehr. In einem Monat zum Vatertag, glaube ich, wird es richtig losgehen, weil viele haben diesmal gesagt, wir kommen nicht, weil wir Ostern bei der Familie sind.
Alter.
Tja, aber sowas muss ja auch mal sein.
Natürlich.
Ja. Tja, und die Leute haben auch mal wieder richtig aufgefahren. Also das gefällt mir ja. Es gibt ein paar Würstchengriller immer dabei oder ein paar Leute, die so immer dasselbe machen, aber es gibt auch mal so ein paar, die sich mal was einfallen lassen, ne?
Was war denn eigentlich Thema? Habt ihr ein Thema immer?
Ach so, ja, das hieß ja diesmal das Grillendilemma.
Das Grillendilemma.
Ja, genau, so passend zu Ostern. ich glaube, ich war der Einzige, der Lamm gemacht hat. Aber ist auch immer eine schwierige Sache bei den Leuten. Hauptsache, ich habe Leute mit meinem Lamm bekehrt, dass sie viele behaupten ja immer, sie können kein Lamm essen und so. Das waren dann die Leute, die eher so Hammel gegessen haben oder schlecht gemachtes Lamm.
Ja. Das genau. Ist echt nervig, dass man da immer wieder bekehren muss, dass man sich einfach mal versucht.
Genau.
Was hast du denn gemacht vom Lamm?
Ich habe eine Lammkeule gemacht.
Oh, geil.
Ja, aber wo ich die dann schon gesehen habe beim Metzger, dann dachte ich mir, hab ich mir direkt den Knochen wegsägen lassen, weil ich dachte so, ich wollte die zu Vide machen, die passt nie im Leben in das Gerät rein. Und war auch gut so. Dann hatte ich aber das nächste Problem, dass die Lammkeule auch ohne abgesägten Knochen nicht in die Vakuumbeutel gepasst haben. Das heißt, ich durfte den Knochen doch noch rausmachen.
Komplett.
Ja, komplett. Und hab den in einen Beutel mit reingelegt. Und die Keule quasi in zwei Teile zerlegt.
Boah. Ging das? Martin?
Ja, das war meine Räuspertaste.
Ach so. Räuspern. Musst du Bäuerchen machen.
Na, das wollen wir mal es Räuspern nennen, ne?
Was hast du denn überhaupt für ein Bier?
Ja, wo wir beim Bier sind, ich trinke heute eine Schneiderweiße. Das Tatsiten.
Aus der Flasche?
Unser Original. Nein, nein, nein. Aus dem Schneiderweiße Sommelier-Glas.
Lügner. Ja.
Es ist so. Soll ich dir ein Foto schicken?
Ja, schick ein Foto.
Ja, ich schick dir ein Foto.
Was ist denn ein Sommelier-Glas?
Es gibt doch extra, wenn du Bier richtig trinken willst und alle Aromen schmecken möchtest, ein Glas ist ähnlich wie ein, ich würde mal sagen, wie ein Weißweinglas, ein bisschen bauchiger. Und oben geht es dann wieder so leicht auseinander. Also das ist das Bier, also Glas, das man haben will, wenn man Bier-Tastings macht und
Okay, kenne ich von Braufaktum die Gläser.
Genau, von der Form sind die genauso.
Ah, okay.
Und, die gab's halt mal in so einem schönen Schneider-Weiße-Set dabei. Von allen Sorten etwas und halt dieses Glas.
Cool.
Macht große Freude.
Ja, ich habe hier Klassiker Mühlenkölsch aus der Flasche.
Ah, herrlich. Mühlenkölsch ist auch super.
Na, das beste Kölsch für mich.
Ist es auch. Und ich habe gerade gehört, die haben eine Extra-Version rausgebracht, nur 6000 Flaschen, okay. Eine Extra-Abfüllung. Und da musst du jetzt sowieso mal nachgucken, wo ich das herkriege.
Ja, du bist in Köln, das ist doch bestimmt so einfach zu kriegen.
Ja, es ist begehrt, so wie ich erfahren habe. Also schau einfach mal.
Vielleicht müssen wir mal mit Thorsten sprechen.
Ja, der Thorsten, der war ja auch da bei meinem Meetup. Ist auf einmal so aufgetaucht, auch mit einer Flasche Bier. Deswegen kam ich gerade drauf.
Oh ja, es war ein Hammerbier. Ein IPA, ne?
Ja.
777 IPA.
Genau, und das kam aus Viersen, hat er erzählt, und das wird nur einmal im Monat verkauft. Also man, die versenden es auch nicht. Ne? Schön in so einer Champagnerflasche. War schon was Feines.
Ah, geil. Ich hab ein Foto. Der gute Thorsten.
Ja. Immer für ein gutes Bier zu haben anscheinend. Kann ruhig gerne auf einfach so mal schnell auftauchen.
Aber hallo.
Ich war auch.
Nee, was?
War auch schnell weg, aber ein bisschen von meinem Damm konnte ich ihn schon noch zum Probieren geben.
Na, dann hat er ja Glück gehabt.
Genau. Ich sehe gerade, es ist aus Förde, nicht aus Viersen. Nicht, dass unsere Hörer noch in die falsche Richtung schicken. Genau.
Aber ich finde nichts zu den Mühlenkölsch. Zu dem ja. Special.
Das hatte der, habe ich gehört in der Sendung Frind mit Holger Klein und den Andreas Bog, die, wo die über das Bier geredet haben. Da hat er was davon erzählt.
Haben die jetzt eine neue Folge mit Bier?
Ja, die haben gerade eine neue Folge rausgebracht. Sehr hörenswert wieder.
Verlinke ich in den Show Notes. Oh.
Ich meine, Frind sollte uns ja allen bekannt sein.
Bierlagerräume mit Andreas.
Genau.
Ja, genau. 279.
Da wurde denen anscheinend sehr, sehr viel Bier geschickt im letzten halben Jahr und die haben es einfach mal getrunken. Nacheinander. Und
das sieht stolz aus.
Sind ein paar schöne Sachen dabei.
Ja, da muss ich mir die noch anhören. Liegt noch in der Pipeline.
Genau. Ich meine, wenn man Vrind hört, die Kombüse, dann kann man sich das direkt danach anschauen.
Genau. Anhören.
Genau.
Einmal den Sven und direkt danach die Bierkeule.
Ja, oder wie man es möchte, kann man auch vorher sich die Bierkeule geben und dabei noch die passenden Biere trinken und dann den Sven anhören.
Das hört sich auch sehr angenehm an.
Ja.
Ja, aber mach mal fertig mit dein Lamm. Ich habe dich ja unterbrochen mit deinem Räuspern und dem Bierchen
ja.
Und
so. Also das Lamm habe ich gebeizt mit Zucker, Salz und so mediterranen Kräutern, Rosmarin, Thymian und so weiter.
Also mit Zucker?
Ja, genau. Okay. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe es selbst so erstmal so nachgeschaut, stand in so einem Sous-Vide-Rezept, dachte ich, das kann gar nicht so verkehrt sein.
Und war denn danach, auch Salz auch drin?
Ja, also sagen wir, auf ein Liter Wasser kommt 100 Gramm Salz und 100 Gramm Zucker.
100, okay.
Ja, also war schon eine ordentliche Mischung. Und dann kam es 2 Stunden, stand drinnen ins Wasser. Das galt aber eigentlich für eine Lammschulter. Und ich dachte, bei der Keule wegen Knochen so mache ich mal 2,5 Stunden. Hat dem Ganzen auch nicht geschadet. Anschließend eben halt vakuumiert. Und dann ging es für 24 Stunden bei 62 Grad Kerntemperatur, Wassertemperatur ins Becken zum Baden.
Wie hast du denn noch, du hast sie dann aus der Beize rausgeholt, abgetrocknet und dann in den Beutel, oder?
Ja, genau, ich habe ein bisschen einfach einen Schuss Olivenöl mit reingegeben und so den Rosmarin, der da noch in der Beize schwamm, den habe ich da noch mit reingegeben, genau.
Ah, ja. Ein Fuchs.
Ja, man muss ja alle Aromen mitnehmen, ne? Ja. Und nach 24 Stunden einfach rausgeholt und das Coole ist halt, ich habe es so getimt, dass die quasi noch, dass ich die warm mit zu den Grillen genommen habe und es war ja schön verpackt, konnte also auch nichts siffen oder so und dann ausgepackt, trocken getupft und dann im Rauch von 10 Jahre alten Rotweinfässern.
Okay.
Schön nochmal 2 Stunden gesmoked. Ja, also bei indirekter Hitze quasi in dem Rauch gelegt und tja, das war schon sehr, sehr fein. Es war nicht mehr so eine saftige Keule. Es war einfach durch Sous-Vide-Garn sehr, sehr, sehr zart, aber nicht saftig. Ne? Also es war ein ziemlich gebundenes Fleisch.
Okay.
Ja. Und es hat
war halt, das gut oder nicht so gut?
Also es war schon ziemlich gut, aber ich glaube 62 Grad Kerntemperatur war vielleicht ein bisschen zu viel. Ich probiere es nächstes Mal mit 58 aus.
Mhm.
Aber man lernt da ja nie aus. Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass ich so eine Sous-Vide-Geschichte gemacht habe. Und aber es war eigentlich dadurch, dass es halt sehr zart war, nicht so störend, dass es nicht so extrem saftig war.
Ja.
Ich habe auch noch eine Bärlauchbutter dazu gemacht. Also wem es zu trocken gewesen wäre, der hätte so wenigstens noch ein bisschen Butter drauf machen können. Hat aber keiner. Von daher, glaube ich, war es schon ganz gut. Und das Geile ist halt von diesen Rotweinfässern. Wir haben ja da eben halt welche gestellt bekommen fürs Grillen von Hersteller. Und der Rauch, der zog da rein, schmeckte eben halt schon fast wie so ein geräucherter Schinken. Also war sehr kräftig, präsent, ne? Und keiner hat so gesagt, dass es nach Rotwein schmeckt. Außer dem Thorsten Goffin ist es von alleine eben halt selbst eben kurz aufgefallen.
Okay.
Da war ich sehr überrascht. Also er hat da anscheinend ein ziemlich feines Näschen für. Allerdings habe ich mir nur so ein kleines Stück mit nach Hause genommen, wo ich mir das dann kalt abends so dünn aufgeschnitten habe. Da hat man ziemlich, es hat so für mich so rot geschmeckt. Also so wie quasi ein Rotwein riecht, so hat das geschmeckt.
Okay.
Also der Geschmack, also der Geruch war quasi als Geschmack im Fleisch konserviert. Und das hatten wir dann auch später mit dem Hähnchen, was wir mit 60 Jahre alten Whiskyfässern geräuchert haben. Ne? Da hattest du das dann auch, dass genau dieser Geruch von den Fässern, der war als Geschmack halt präsent im Fleisch. Und das habe ich irgendwie bei dem kalten Fleisch viel intensiver geschmeckt, komischerweise, als wo es gerade aus dem Smoker kam. Aber es war ja eh alles so voller Rauch. Kann auch sein, dass man da auch nicht mehr so sensibel für war.
Ja, es gab bestimmt auch Bier, oder?
Ja, natürlich gab es ja Bier. So das eine oder andere.
Natürlich.
Es ist ja Bier und Grillen ist ja unausweichlich, so die Kombination. Wurden wir jetzt auch schon sehr oft angefragt, halt, ob man das nicht mal irgendwie für den Grill-Podcast auch kombinieren kann. Also es gibt 3 Leute, die mit uns über das Thema einen Podcast machen möchten. Mhm. Aber wir haben ja auch eh unsere Buddies. Also es wird da auf jeden Fall sowas geben. Ja. Ich war ja auch unter anderem jetzt letztens bei einem Food- und Beer-Pairing-Menü-Abend und da wurde uns das ja auch näher gelegt, so einfach als zum Menü abends statt Wein als Begleitung Bier zu nehmen. Und dann passt das ja.
Wo warst du da?
Bei der Metro. Schneider-Weiße hatte halt eingeladen.
Ah.
Und da ich ja eh so ein Schneider-Weiße-Fan bin, habe ich mich da sehr drüber gefreut. Und habe halt auch ganz schöne Flaschen da kennengelernt, die sie da im Angebot haben. Ja. Was man hier halt nicht so, bei mir kriegt man halt Schneider-Weiße am Kiosk zu kaufen. Ne?
Mhm.
Und dann nimmt man sich mal zum Grillen was mit. Aber es gibt da halt auch Flaschen, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel dieses Aventinus. So ein Bockbier von denen. Soweit ich will jetzt nichts Falsches sagen. Genau, und das hat 8% oder so. Ich kann das ja gleich mal holen. Habe ich noch bald stehen.
Ah.
Sehr schönes Ding. Ja.
Ja, ich habe auch schon mehrfach in einem Restaurant. Das war, ich glaube, ich zweimal jetzt Bier und Food in einem Menü. Es war so ein Richtung Gourmet-Restaurant, also gutes Restaurant. 5-Gang-Menü mit jeweils 2 passenden Bieren zum Gang. Und das war echt eine spannende Nummer. Also, ich kann es nur wiederholen. Mal Bier einfach aus dem Weinglas oder aus diesen Sommeliergläsern mal trinken. Das ist total anderes Feeling. Also, ich finde auch, man trinkt Bier komplett anders. Man trinkt es nämlich wie Wein. Also
genau.
In kleinen Dosen, man lässt es länger im Mund, man atmet dadurch, man will einfach schmecken, wo man ja manchmal schon mal ein Bier trinkt, das man einfach in den Hals kippt. Weißt du, so Erfrischung und ohne sich drauf einzulassen.
Ich habe ja auch bei dem Bier-Sommelier-Abend gelernt, dass Bier viel mehr Geschmäcker hat als Wein. Also die können viel vielseitiger sein.
Und ja, gut, das glaube ich.
Das Thema auch spannend, ne?
Ja.
Ja.
Ich meine, mit dem Reinheitsgebot kann man ja meinen, hätte man nicht so die Möglichkeiten, aber im Grunde von den 3-4 Zutaten, die du reintun darfst, kannst du ja so viel mit dem Malz spielen, mit dem Hopfen spielen. Das ist schon echt sehr interessant. Und gerade wenn du dann in die anderen Länder gehst, die ja kein Reinheitsgebot haben, kann man ja halten von was man will, aber ja, da kann man einfach mal ganz andere Nummern noch mitfahren, die Belgier und so.
Da wollte ich gerade sagen, du warst ja gerade erst in Belgien und in Holland?
Ich war in Holland, genau.
Da gab es auch leckeres Bier, oder?
Oh ja, also ich trinke so gern Düvel.
Ja.
Das ist auch, ich glaube, 8%. Und das ist zwar ein belgisches Bier, aber einfach geil. Also starkes Bier, was du so gar nicht direkt merkst. Aber nach dem zweiten merkst du, hui, hier dreht sich alles. Ja, ist sehr erfrischend. Also hat für ein Bockbier nicht so diese malzigen, nur so irgendwie so Knaller, die dich direkt im ersten Geschmack umhauen. Sehr frisch und macht einfach zu viel Durst. Bittererweise.
Ja, das war ungefähr mein Dauerzustand im Belgien-Urlaub, den du da beschrieben hast. Ja, aber das Bier kenne ich auch, das fand ich sehr, sehr gut. Mein Chef hatte auch, der auch sehr gut Wert auf gute Biere legt, auch mir den Auftrag gegeben, genau das Bier mitzutrinken.
Mhm. Ja, ich habe.
Wie auch immer es ausgesprochen wird, Düvel, Deuvel.
Ich bin da mal sagen, überlegt. Düvel.
Ja.
Also, ich habe euch auch ein Fläschchen mitgebracht, nachdem ich im letzten Mal ja vom Sven einen draufgekriegt habe. Habe ich dieses Mal, war auch einfacher, im Supermarkt ein Sixpack erstanden. Und werde dir und dem Sven noch ein Fläschchen zukommen lassen.
Das hört sich ja verlockend an.
Ne? So geht das.
So muss das gehen.
Ja.
Schön, schön.
Naja, passt vor allen Dingen besonders gut zu frittiertem Essen. Schön Kibbeling mit Pommes.
Ich wollte es gerade sagen. Holland, also, frittiert, ja. Kibbeling. Ja.
Ja. Es war halt leider mit dem Biertrinken kein Dauerzustand, weil wir waren ja um ein Segelschiff. Das heißt, du musstest tagsüber ja auch ein bisschen ran. Schön Hauptsegel hochkurbeln und die ganzen Sachen, die da körperlich zu tun waren, mussten wir halt machen. Das heißt, du durftest da dich jetzt auch nicht abschießen tagsüber. Das heißt, wir waren ganz brav und es gab dann abends immer erst zum Essen schön Bier und Wein und Schnaps.
Wird dann abends angelegt quasi am Hafen, genau. Oder?
Okay. Ja, genau. Also wir haben, da gibt es noch so Varianten, weil das ist ein Plattbodenschiff, das heißt, es hat unten keinen Kiel, das ist glatt unten. Das kann sich zum Beispiel im Wattenmeer, wenn die Ebbe kommt, einfach auf eine Sandbank setzen. Und du wartest dann, bis das Wasser wieder zurückkommt und kannst dich dann auch wieder losfahren lassen. Was haben wir nicht gemacht? Also wir sind die ganze die Inselchen hoch nach Texel, so in die Richtung. Da sind wir nach Tesrelling gefahren. Und das war schon eine ordentliche Strecke. War richtig auch Rambazamba auf Wasser. Strahlend blauer Himmel, aber ordentlich Wind, ordentlich Wellen. Also am zweiten Tag habe ich während der Überfahrt Suppe zubereitet. Und habe da schön Pastinaken, Petersilienwurzeln geschält, Kartoffeln geschält, alles geschnitten. Und wie ich es gerade auf den Herd getan habe, so nach einer Stunde da unten, habe ich gesagt, oh, jetzt musst du aber mal eine Viertelstunde an die frische Luft gehen, weil mir wurde dann schon leicht übel bei dem Geschaukel.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja nicht die ganze Zeit Kibbeling gegessen.
Nee, es war nur so der Start ins Wochenende. Am ersten Abend kocht keiner, wir waren 18 Leute und dann gibt's halt in der Fischbude was und die nächsten Tage gab's dann schön, ja,
selbstgekochtes. Dann hast du die ganze Brigade verköstigt. Wie eine Arbeit quasi.
Nur ja, ich habe ich wollte mich ja nicht aufdrängen bei meinen Mitreisenden. Habe gesagt, ja, ich mach, was übrig bleibt, also verteilt mal euer Essen und wenn noch irgendwas gemacht werden muss, koche ich gern was. Ja, und dann waren auf einmal alle Essen verteilt und ich hatte dann nur die zwei Desserts abbekommen.
Nicht schlecht.
Ja, es ist aber halt schwierig. Du weißt nicht, welches Equipment da ist, wie groß die Küche ist. War nicht ganz einfach. Aber
konntest du dir welche aussuchen, oder?
Ja, klar. Ich war da voll, okay, völlig frei. Und ein paar Mitreisende, die machen das schon seit 10 Jahren, jedes Mal zu Ostern. Die waren noch gewöhnt, dass man, also mittags gab es immer eine Suppe, dass da auch schon mal eine Dosensuppe aufgezogen wird. Und da hat die Organisatorin gesagt, ja, der Christian macht noch eine Suppe. Und dann bin ich noch zu einer Suppe gekommen und ja, also war es das mit meinem Kochen. Aber die war super. Das ist eine schöne Kartoffel-Petersilienwurzelsuppe mit Sahne. Und dann mit Lachsstreifen, geräucherten Lachsstreifen drin. Sehr gut angekommen.
Ja, es war eine angenehme Kombi. Und ja, bis auf die Lachsstreifen könnte das ja schon fast von meiner Arbeit sein.
Ja,
Petersilienwurzel und so Geschichten.
Ja.
Verarbeiten wir ohne Ende.
Ja, also die war richtig schön würzig, die Suppe. Natürlich total vergessen, Pürierstab.
Ja.
Gab's nicht. Habe ich auch
vergessen. Es gab auch keine Cremesuppe quasi. Es war fast ein Eintopf.
Oder ja, doch. Also ich habe sie mit einem Stampfer. War genug Flüssigkeit drin. Ich habe sie lange gestampft. Also es waren kaum noch Stücke drin. Also man hätte sie auch noch als Cremesuppe fast verkaufen können, würde ich sagen.
Aber also für 18 Personen hast du gekocht? Oder?
Ja, genau.
Ja, wie viel hast du gemacht so für ein Mittagessen? War das hungrige Seeleute?
Ja, doch schon. Also es gab 3-mal am Tag was zu essen und dann die ganzen Snacks, die man zwischendrin noch sich einverleiben konnte, mit irgendwie Chips und Ostereiern oder was der Geier was. Aber mittags wurde immer gut gegessen. Seeluft, ne, macht hungrig. Ja. Und deswegen habe ich die Suppe auch ein bisschen dicker gemacht, wie sie eigentlich gehört. Also vielleicht dann doch wieder so ein bisschen Richtung Eintopf.
Ja.
Aber nö, ging auch sehr gut mit dem Stampfer.
Und quasi durch die Kartoffeln angedickt.
Genau, ja. Ich habe ja ein bisschen Sorge gehabt, ob die Petersilienwurzel sich so zerteilen lässt, aber die hat sich, glaube ich, gegen die Kartoffeln gedrückt und dann ging das alles so einigermaßen klein.
Ich mag ja so Suppen, die so richtig vollwertig mit Kartoffeln abgedickt sind und nicht so eben halt mal eben mit der Speisestärke schnell mal so bisschen dickflüssiger gemacht wurden.
Nee. Also, da war schon ordentlich so Kartoffel drin.
Ja.
Und auch schön, ich habe da noch einen halben Block Butter reingeschmissen, einen Liter Sahne und dann wurde das so richtig schön geschmeidige Suppe.
Wird schon fast nach einer Wintersuppe an.
Ja, gut, ich meine, wenn der Wind geht, du musst dich echt dick einpacken, wenn du auf dem Deck oben warst. Das war richtig, hat richtig schön durchgeheizt. Und das Blöde war halt auch noch, wir hatten keinen richtigen Suppenteller, sondern so Suppentassen. Finde ich ja das Beschissenste, das sieht am beschissensten von allen Suppendarreichungsmöglichkeiten, ist eine Suppentasse echt das Asozialste.
Mit so 2 Henkelchen an den
Seiten?
Ja,
genau.
Genau. Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja. Also, das brauchst du eigentlich nicht. Und da kriegst du ja nichts rein. Es gibt eine Kelle, sind die Leute, 20 Leute, die stehen da alle 5 Minuten bei dir am Topf und wollen wieder den Nachschub haben.
Ja, ist ja auch eigentlich nur als Vorspeise gedacht, ne? So von der Menge, was da reinpasst.
Ja, aber wenn es dann die Hauptspeise ist, so mittags, dann kannst du richtig was durchschieben.
Ja, ja, also für so ein Mittagessen kalkulieren wir ja immer so meistens 400 Gramm. Mhm. Aber also als also für ein vollwertiges Mittagessen, so für Suppe mit Einlage und hier, du hast ja Lachs dazu gemacht, aber mit so einer Schale kommst du ja dann echt nicht weit.
Nee, das sind ja vielleicht 200 Gramm oder 180.
Ja, 180, denke ich mir mal, ne?
Ja.
Genau, du machst ja nicht bis zum Rand voll.
Na, ich habe da schon ordentlich was reingetan.
Und das war Seegang.
Ja, aber dadurch,
du bist ja ein Kollege.
Ja, aber dadurch, dass es auch so dickflüssig war, weil es einfach dann, ich habe mir gedacht, wenn ich die jetzt noch dünner mache, dann stehen die, glaube ich, 4-mal mit dem Tässchen vor mir. Dadurch, dass es so dickflüssig war, hat es ja auch sehr gut gesättigt. Und
Was hast du für einen Lachs dazu gemacht? Also geräucherten Lachs oder
genau.
Schön Streifen oder wie?
Genau. Und dann noch ein bisschen Schnittlauch, frisch gehackten Schnittlauch drüber und war einfach schön durchgeheizt und diese Butter da drin war einfach lecker.
Was ich immer geil finde, ist, wenn man zu sowas gebräunt, also das passt dann aber wiederum zum Lachs nicht unbedingt, so richtig schön und stark gebräunte Butter dazu gibt. Oh, gibt einen so nochmal so einen kräftigen Kick. Dann bist du aber wirklich schon in der Winterküche. Ja.
Ja. Gebräunte Butter.
Ja. Passt auch zum Spargel, ne?
Mhm.
Tja.
Und ein Dessert, was ich gemacht habe, das habe ich bisher immer nur in kleinen Auflaufförmchen gemacht pro Person, war so ein Birne oder Apfel. Ich habe dann diesmal Äpfel genommen, schön mit Zucker und Zitronensaft, dann in Scheiben, schön unten reingelegt, dann so einen schönen Crumble, so Butterstreusel drauf. Ich konnte jetzt nicht für 20 Leute Schälchen mitnehmen. Dann habe ich es einfach mal in eine große Auflaufform. Das ist die schöne große von IKEA.
Du musstest ja Sachen zum Kochen auch selber teilweise mitbringen, oder wie?
Habe ich dann gemacht. Die okay. hatten dann auch Auflaufformen da, dann weißt du aber auch nicht, was die für einen Backofen haben.
Ja.
Weißt du, die hatten auf dem letzten Schiff, auf dem ich war, hatten sie so einen richtig fetten Backofen. Weißt du, so ein Gasherd, der so extra breit mit 8 Flammen und dann einen Backofen genauso breit drunter.
Also wie es schon eigentlich in der Gastronomieküche quasi so in kleineren vorkommt.
Genau, ja. Und da sind dann auch die Backformen drin gewesen in der Größe. Ich wusste aber halt nicht, wie groß ist der Backofen. Haben die sowas überhaupt da? Und ich bin froh, dass ich meine fette IKEA-Auflaufform mitgenommen habe. Und habe das halt dann in der großen, in der Großformat gemacht. Ist natürlich dann fürs Servieren nicht so schön, weil du musst halt dann ausstechen und das zerfällt dann ein bisschen. Und, aber echt super. Das war richtig. Ein bisschen Vanillesoße dazu und dann schön heiß aus dem Ofen und dann schön dieser Crunch obendrauf.
Ja, ist nicht umsonst ein Klassiker, ne?
Ja.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass man alles, was man eigentlich bei Desserts mit Apfel machen kann, auch immer mit Mango gut machen kann?
Oh, kann ich mir gut vorstellen.
Ist ja so. Das halt Mango, du hast dich ja, glaube ich, gerade nur versprochen, oder? Apfel-Mango, oder?
Ich habe es mit Apfel gemacht, mit frischen Äpfeln.
Ja.
Ich habe mich mit Mango versprochen, aber
genau.
Ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Weil ich habe mal im Restaurant auch als Dessert Mango-Strudel gemacht und der Klassiker ist ja eigentlich Apfelstrudel, aber genauso wie ein Apfelstrudel. Und das hat auch genauso gepasst, oder? Apfeltart, ne, ist geil, aber eine Mangotart ist genauso, mindestens genauso geil.
Ja, ist echt everybody's darling. Also wer keine Mango mag, kann ich nicht verstehen. Also es begegnen einem ja immer wieder Menschen, die sagen, ich hasse Mango. Dann fragst du dich echt, was ist mit euch passiert? Die sind bestimmt irgendwie im Lidl oder Aldi, gab's die mal im Angebot für 80 Cent das Stück.
Genau die Dinge.
Oder so harte Knüppel, mit denen du wahrscheinlich Nägel in die Wand haust, haben die dann gegessen und gesagt, das schmeckt scheiße. Und das kann man dann verstehen. Aber wenn so eine richtig geile Flugmango für 3,50, 4 Euro oder weißt du, so eine Mango.
Genau.
Wenn du das die isst.
So kenne ich das halt leider nur aus der Gastronomie, aber wenn man in den Supermarkt geht, dann musst du echt mal, ist es echt schwierig, eine gute Mango zu finden, ne?
Ja.
Ja, was so hier in Köln immer der Tipp ist, zu den Indern und Pakistanern, die haben ja so Supermärkte.
Ja.
Und da gibt's immer so Kisten, die kosten 5 oder 6 Euro. Da sind 6 ganz kleine Mangos drin, ne?
Mhm.
Die sind zwar so relativ klein, aber die sind auch perfekt.
Ja. Ja, die hab ich noch nicht gesehen, die kleinen.
Ja. Da gibt's immer, die haben eine relativ lange Saison. Ich glaube schon auch hier in Deutschland. Ich glaube, die haben so Winter bis Frühjahr. Das Geile halt ist bei den pakistanischen, die schmecken so ein bisschen, als hätte man Thai-Basilikum mit dran. Also total crazy. Aber immer noch schön süß. Erinnert ein bisschen an diese Cocktail-Trend, wo man angefangen hat, so Kräuter mit fruchtigen Sachen zu kombinieren.
Ja.
Tja, die Mango. Aber du hast ja noch ein anderes Dessert gemacht, oder?
Ja, das zweite Dessert ist so ein Klassiker, 5-Minuten-Tiramisu. Im Grunde, gerade für solche Events, wo du viele Leute hast und einfach nicht weißt, wie ist das Equipment da, American Cookies, einfach klein bröseln und in Gefäß rein. Das waren dann auch diese Assi-Suppentassen. Und dann machst du eine Creme aus Mascarpone, Creme fraiche und Schokoladensauce, schmeckst ein bisschen mit Zucker ab. Und diese Creme gießt du oben drauf und dann Kakaopulver drüber.
Also es ist schon so ein räudiges Dessert, ne?
Ja, aber du musst, also die, dieser Crunch, diese schönen American Cookies, also ich stehe da total drauf und dann mit einer Schokocreme. Es ist im Grunde wirklich ein Strunz, einfaches Dessert, aber irgendwie geil. Also die Leute fliegen drauf. Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, aber zieht.
Hast du den irgendwo mit eingeweicht, die Cookies?
Nee, die bleiben halt crunchy.
Okay.
Also ich habe auch schon mal Varianten gemacht, wo ich es eingeweicht habe, aber dann ist das halt gegen die Creme obendrauf, gibt überhaupt keinen Kontrast. Und gerade wenn du dann so den Crunch von unten und dann nochmal Schokolade hast, macht einfach...
Also, es hat eigentlich gar nichts von der Tiramisu bis auf die Mascarpone obendrauf.
Ja, genau. Ich habe das mal eine sehr schöne Geschichte, die meine Frau immer wieder zum Besten gibt, wenn ich dieses Dessert mache. Ja. Das erste Mal, wie ich das gemacht habe, habe ich, weiß nicht, bei Chefkoch, keine Ahnung, ich habe das gefunden, das 5-Minuten-Tiramisu. Und das ist eigentlich, wird das mit Nutella gemacht. Nutella in Mascarpone und es war echt, das ist bestimmt schon sechs Jahre bestimmt her, dass ich das erste Mal gemacht habe und einzige Mal auf diese Art. Ja. Kennst du diese hohen Wassergläser von Ikea, diese Pokale, wo, ich glaube, 0,4 oder 0,3 Wasser reingeht?
Ja, auf jeden Fall. Die sehen die so ähnlich so aus wie so Caipirinha-Gläser.
Ja, genau. Okay. Ich habe da richtig schön Kekse unten reingemacht, so bestimmt ein Drittel und zwei Drittel von dieser Nutella-Masse obendrauf. Und das gab's dann zum Abendessen nach Vorspeise, Hauptspeise, habe ich die Gläser auf den Tisch gestellt. Ich glaube, meine Frau hat einen Löffel gegessen, hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe, glaube ich, die Hälfte vielleicht maximal gegessen. Und meine Mutter hat sich durch das ganze Ding gekämpft und hat es leer gegessen.
Weil sie so stolz auf ihren Sohn war.
Nee, das ist wahrscheinlich auch alte Schule. Es wird aufgegessen, dass es auf den Tisch kommt. Ich weiß es nicht, aber das war wirklich, das war ein räudiges Dessert.
Das erinnert mich, also der kleine ambitionierte Christian
genau. Hat
Spaß am Kochen und will einfach mal was selber machen.
Ja.
Das erinnert mich so an, ich habe heute ein Video geguckt auf YouTube, hat mir jemand geschrieben, dass er eine YouTube-Kochshow macht und meinen Blog so toll findet. Dann habe ich mir das angeguckt, ne? Der Typ so wirklich so, wenn ich mir so vorstelle, so 5-6 Jahre Christian zurückgeschraubt, ist man genau da wahrscheinlich. Auch vom, du hast ja Kochen nicht gelernt als Beruf oder so. Nee. Muss man immer dazu sagen. Du machst ja auch das Hobby und das entwickelt sich halt, ne? Und der YouTube-Channel heißt das erste Mal, ne? Wortspieler. Und ja. Und er macht halt einer der ersten, also ich habe mir so drei, vier Videos heute angeguckt und das geilste Rezept, er macht einen Snickers-Milkshake. Jetzt rat mal, was da für Zutaten reinkommen.
Sahne, Vanilleeis und Snickers?
Das ist jetzt schon der ambitionierte Christian im zweiten Jahr, wo er kocht. Nein, er hat Snickers mit Milch gemixt und das als YouTube-Video hochgeladen. Also klar, wir lachen drüber, aber der fängt halt gerade an zu kochen, ist noch ganz jung. Und fand ich ganz witzig. Er macht auch inzwischen schon auch einen Oreo-Milchshake mit Eis und Sahne, sehe ich gerade. Er hat sich weiterentwickelt. Aber so ist das halt, ne? Man fängt klein an.
Vielleicht ist das doch irgendwie ein Viral oder sowas und der will dich nur verarschen, dass du das jetzt verbreitest und am Ende...
Nee, der hat schon 23 Videos und hochgeladen am 27.04.2011. 26.000 Klicks hat das Video, leck mich am Arsch. Wieso? Wir müssen unsere Videos einfach nur noch Snicker-Milchshake und so nennen. Fuck, verdammt.
Snicker-Milchshake, ich muss das.
Oder Oreo-Milchshake, gib mal die Sachen ein, das ist ja unglaublich.
Wie heißt der?
Das erste Mal.
Das erste Mal, ich finde hier, das eher beim ersten Mal bei YouTube kommen irgendwelche.
Mal mit H, ne?
Ach so. Oh, ich glaube, der folgt mir jetzt auch auf Twitter. Das erste Mal Intro. Oh, hat er eine Flasche Wein und hat irgend...
Okay. Also so ein schönes Intro haben wir nicht.
Bitte, hallo, der Sven hat ein super geiles Intro gemacht.
Ja, aber nur akustisch, das ist ja Kunst, was er da gemacht
hat. Ach ja, das ist das Intro, okay, Naja, wir werden es einfach mal verlinken und
wir werden seine Entwicklung noch ein bisschen weiter beobachten.
Spaß. Ja, ja, das erste Mal.
Er hat Spaß am Kochen, warum denn nicht?
Ja. Ne?
Aber es hat mich gerade so daran erinnert.
Ja, also es
das Rezept.
Also die Story wollte ich eigentlich nie erzählen. Jetzt habe ich es doch gemacht. Wahrscheinlich habe ich das nur vorweggenommen, damit meine Frau mich nicht blamieren kann, wenn wir euch zufällig mal irgendwo treffen und
Soll ich dir eine Konterstory erzählen, damit dir das nicht mehr peinlich ist?
Oh yeah, pack es aus.
So, meine ersten Kocherfahrungen waren, wie ich habe Pommes selber gemacht und ich wollte unbedingt so holländische Pommes haben mit Zwiebeln, Mayo und diesen, was ist das, so Curry Ketchup. Mhm. Und dann habe ich Kartoffeln per Hand geschält und geschnitten in so richtig unförmige, dicke Balken. Also da war ich vielleicht 15 oder 16. Ne? Und habe dann so eine hohe Pfanne einfach mit so 2 Liter Öl vollgeknallt, weil wir keine Fritteuse hatten. Hab da schön meine ersten Pommes gemacht, die man dann natürlich auch in kalten Fett erstmal reingelegt hat und so Geschichten. Ne? So die volle Bandbreite an Fehler, die man gemacht hat. Aber das war mein Anfang.
Okay, aber haben sie geschmeckt?
Alle Leute haben es gegessen und waren, glaube ich, auch zufrieden. Aber es war nicht das Ergebnis, was man in jeder x-beliebigen holländischen Pommesbude kriegt.
Ja, okay, das ist ja doch das alte Fett. Damit konntest du ja gar nicht aufwarten.
Ja, siehst du, ja, das stimmt auch wieder. Wie in den USA, der Burger, der in 100-jährigen Fett gemacht wird.
Bäh.
Herrlich.
Lecker, würde ich sagen.
Ja.
Du hast auch noch ein schönes Ostermenü gekocht, habe ich gesehen.
Ich hab's, das war kein schönes Ostermenü. Ich habe mich ja Ostern bekochen lassen. Ich habe das schon vor 2-3 Wochen gekocht.
Ach so.
Hatte jetzt nur Zeit zu verbloggen und da ich gerne in meinem Blog statt Fotos hochladen einfach Instagram-Bilder integriere, habe ich das mal hochgeladen. Aber es waren ja auch schöne Fotos. Ich wollte es nur zeitnah mit meinem Blogartikel halt erst hochladen.
Ah, okay.
Ja, aber...
Wäre auch ein schönes Ostermenü geworden, oder?
Ja, es hätte so... Ja, es ist nicht speziell auf Ostern zugerichtet gewesen. Allerdings war es ja schon so der Jahreszeit entsprechend.
Ja.
Waren halt sehr spontane Sachen, ne? Muss man dazu sagen. Ich habe ja bei dieser Metro-Koch-Challenge mitgemacht, habe ja auch schon bei der Back-Challenge mitgemacht. Und ja, diesmal war der Warenkorb ein bisschen konfus. Also so, vorher habe ich ja alles als einen Gang serviert und diesmal wusste ich nicht, was ich alles daraus machen sollte. Kannte auch ein, zwei Zutaten nicht. Also diese Calamarata-Boden habe ich noch nie benutzt, ne? Mhm. Und dann gab es da diese andalusischen Teigfladen, Torte de Aceti.
Der war fertig.
Also, ja, die waren fertig.
Waren die, ist mit Olivenöl und salzig?
Ja, genau.
Ah ja, die sind cool.
Ah, die sind der absolut Knaller. Ich habe mal direkt danach im Internet geguckt, also so eine Packung. Es sind, glaube ich, 7 Stück oder 5 Stück drin. Ne? Kostet 3,50 oder so, aber die schmecken so geil. Ist ja halt Olivenöl und Salz und Teig, ne?
Ja, man muss mal gucken, die findet ihr bestimmt auch mal so in der Käsetheke. Ich meine, die hat irgendwer schon mal mitgebracht zum Picknick und dann mit Käse. Die waren ultra geil.
Du kannst ja irgendwie irgendwas drauflegen, hast so wie so ein Tapper, ist halt nur ein bisschen größer, ne?
Ja.
Ja. Und das war schon echt nicht schlecht. Also, ja, und der Wein, der dabei war, ich bin ja nicht so der Weintrinker, aber der war auch echt gut. Ich habe da offiziell zwar den Fisch mit gebeizt. Also es war wirklich, ich schwöre, ein Schluck drinne. Aber ey, so hier, der war irgendwie vom Gourmilieu irgendwie als Winzer des Jahres ausgezeichnet und so. Ich dachte, so einen Wein kann ich nicht verkochen. Das macht man nicht.
Nee. Also man kann dafür für dich jetzt voten, ne?
Nee, kann man nicht.
Wie?
Ja, wenn du dir meinen Blog eintragst, ich habe extra ein Vorwort geschrieben, was ich sonst nie mache, vorlesen würdest. Ich habe, sagen wir so, ich habe die Abgabefrist einfach komplett verschlafen.
Oh.
Hab dann aber mit der Karin Hildebrand von der Metro, von dem Genussblog, noch geklärt, dass ich das ein paar Tage später abgeben kann, ne, weil ich echt das voll verpennt habe. Und dann hatten wir halt die Vorbereitung fürs Meetup und Ostern einfach kompletten Strich durch die Rechnung gemacht. Und
dann hast du es wieder die Frist verkackt?
Ja, da war das Voting schon online.
Oh.
Da habe ich mein Menü hochgestellt. Aber ich meine, ich wollte einfach noch fair sein und zeigen, was ich aus den Produkten alles gezaubert habe. War ja auch eigentlich Sinn der Sache. Ich glaube, das Voting ist dann nur noch der Spaß für die ganzen Leute, die auch da was gewinnen wollen. Man kann ja auch gewinnen. Ja. Mein Gewinn war es schon, ein paar neue Produkte kennengelernt zu haben.
Mhm.
Das reicht ja auch manchmal.
Ja.
Genau.
Aber du hast die Nudeln gar nicht verkocht, oder?
Doch, doch, die waren im Nudelsalat. Guck dir bitte das letzte Bild an. Nach dem Dessert kommt noch ein Nudelsalat.
Ah, hast du einen schön verkackt. Die hast du ja völlig kaputt gekocht. Diese runden, schönen Nudeln sind ja nur noch Fetzen.
Guck dir mal das Bild an. Das ist am See, beim Grillen.
Ich sehe das hier.
Und ich bin bestimmt nicht der Erste, der mit dem Löffel durchgegangen ist. Die sind bestimmt dabei kaputt.
Also
kann mir das nicht anders vorstellen.
Die Tupper-Schüssel ist noch nicht bematscht obenrum. Also ich möchte ja jetzt gerne mal wissen, was du mit diesen scheiß Nudeln gemacht hast.
Die sind nicht verkocht.
Boah, die sehen richtig zerstört aus.
Aber der Nudelsalat war richtig geil. Ich hätte auch noch gerne Oliven reingemacht. Ja, das sind halt so große Nudeln, ne?
Das versucht so zum das jetzt Rühren
nicht so empfehlenswert.
Okay. Hast du dabei eingeschlafen? Hast du bei der Zubereitung zu viel Bier getrunken?
Also eins kann ich dir sagen, Nudeln verkochen kann ich gar nicht. Wirklich. Aha.
Dann das musst du das auf deine Frau schieben oder deinen Sohn, so wie die aussehen.
Nee, die sind wirklich so auf den Punkt gewesen. Und wenn du dir meinen Blog-Eintrag durchgelesen hättest, hättest du auch gesehen, wie ich einen Pastasalat eigentlich koche. Weil ich koche immer eine Tomatensoße, also mediterran, ich koche immer quasi eine Tomatensoße und kipp die heiße Tomatensoße auf die Nudeln drauf und lass das einfach komplett durchziehen. Wenn die kalt ist, ne, mache ich dann halt ein bisschen Essig, Olivenöl dran und halt das Gemüse. Und ich glaube einfach dadurch, dass das so große Nudeln sind, hat es die zerrissen.
Ich habe so schöne Fotos von diesen Nudeln gesehen.
Ich auch, von anderen Leuten.
Ja, genau. Also ich hätte da vielleicht nicht unbedingt die heiße Tomatensauce draufgekippt.
Aber sagen wir so, das war der leckerste Nudelsalat bei der ganzen Challenge. Ich war auch der Einzige. Aber
wieso bringst du Nudelsalat mit? Wir haben doch gelernt, dass wir Sättigungsbeilagen völlig ignorieren sollten bei so einem Grillen.
Ja, aber du musst ja überlegen, dass so Nudelsalat der perfekte Weg ist, viele Zutaten einfach zu verarbeiten.
Natürlich. Also für Verarbeitung bin ich eh zu haben.
Ja.
Am letzten Tag beim Segeln am letzten Tag war auch noch Hackfleisch, Lauch, Käsesuppe übrig, Reis. Und das habe ich dann zu einem Auflauf verarbeitet mit dem Restaufschnitt und ordentlich Käse drüber. Das ging super. Für die Reste, was willst du machen? Kannst du ja nicht wegschmeißen.
Ja, wenn man hungrig ist.
Naja, da hat auch bei dir auch keiner so genau auf die Nudel geguckt, ne?
Also meine Familie war begeistert.
Ja, du bist ja der Ernährer. Meine Frau traut sich da auch nicht mehr so viel zu sagen, weil sie ja weiß, ich muss was kochen.
So ist das nicht. Also meine Frau ist zum Beispiel wirklich richtig kritisch.
Ja, meine auch.
Das die war macht es mir gelogen. Auch nicht leicht, ja.
Das war gerade gelogen.
Ja, also da kann ich leider nicht kommen, obwohl ich jeden Tag koche, so gut wie jeden Tag. Also heute gab es nur Nudeln mit Pesto, aber...
Selbstgemachtes Pesto?
Nee, aber ich wollte ja auch gar nicht, wollte ja gar nicht kochen.
Ah.
Ja, aber es ging nicht anders.
Ja.
Nee.
Ah, dafür habe ich heute selbst gekocht. Heute Abend.
Ich
habe von die Ulva hatte mir ja noch Linsen geschickt.
Ah, die Linsen.
Die Linsen. Nochmal ein kurzer Hinweis, es sind schon wieder Audiokommentare eingegangen zu unserem Pro und Contra Linsen. Ihr habt noch was zu gewinnen. Ihr habt da noch ein bisschen Zeit. Also ran an die Mikrofone, schön aufs Mobiltelefon einfach quatschen und rüberschicken. Nur mal zur Erinnerung. Ich habe die Linsen, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, nach deiner Zubereitung zubereitet. Diesen Tipp finde ich so wichtig. Ich hätte dich, glaube ich, ja vor mehreren Wochen danach schon mal gefragt, weil ja. Ich habe immer so dass die Sorge, gerade bei Linsen, wenn du die halt zubereitest, es wird matschig, zerfleddern, die haben einfach keinen schönen, leichten Biss oder von der Konsistenz her, es ist halt, fand ich immer schwierig, die drauf einen Punkt zu kriegen. Und da hast du mir den Tipp gegeben, einen Tag vorher einweichen in Wasser,
genau.
Am nächsten Tag aufsetzen, wenn es kocht, von der Flamme und dann noch stehen lassen. Wie lange?
Ja, es ist stehen lassen. Kommt drauf an, wie es haben möchtest, aber für einen Salat würde ich sie schon direkt ablöschen. Also, ja. Also abgießen und abschrecken.
Ja, also die Linsen hier waren jetzt noch ein bisschen hart. Ich habe die dann noch ein bisschen einfach drin stehen lassen und noch mal leicht ein bisschen nachsimmern lassen. Aber danach konntest du die super abschütten. Total schöner, erhaltener Linsenkern. Bisschen alten Balsamico drauf, Olivenöl, Salz, bisschen Pfeffer. Boom, geiler Linsensalat.
Hast du ja auch den Part aufgespart für jetzt? Weil wenn Sven dabei wäre, hätte es jetzt wieder eine Kollision gegeben.
Ja, ich meine, er lässt ja die Menschen auch leben, wenn sie einen anderen Geschmack haben. Aber wahrscheinlich hätte er gesagt,
das wäre auch noch nett ausgedrückt, genau.
Deswegen bin ich ja froh, dass du jetzt da bist. Und wir konnten einfach nochmal das Linsenkochen, über das Linsenkochen philosophieren, weil das ist echt ein geiler Tipp. Das hat bei mir schon geklappt mit roten Linsen, wobei die sehr gerne.
Das ist aber echt schwierig, glaube ich, bei roten Linsen, ob das, die zerkochen. Also ich habe rote Linsen sind doch eigentlich dafür gemacht, dass sie einfach zerfallen, oder?
Ja. Also es ist ja, glaube ich, so, es sind so zwei Plättchen aufeinander und die springen halt einfach auf, egal was du machst. Wobei sie von der Konsistenz her besser waren, wie es zum Beispiel. Ich glaube, das ist eine Thai-Suppe, oder? Thai-Curry mit so roten Linsen. Da wird's ja richtig breich, da pürierst du es nachher auch nochmal. Dafür sind die wirklich gemacht. Also es war nicht die optimale Lösung, das mit roten Linsen zu machen, aber war super. Also der Tipp ist echt Gold wert.
Also wir benutzen die schon fast so als wie so ein Andickungsmittel für manche Suppen und Eintöpfe, ne? Mhm. Weil du einfach da kalkulierst, dass sie zerfallen und breiig werden. Ne? Und dann sparst du dir auch wieder so das Andicken mit irgendwelchen hier Mais- oder Kartoffelstärken. Das ist eigentlich eine gute Sache. Gerade wenn du so in die asiatische Richtung gehst, wie du gerade gesagt hast, oder auch hier indisch oder machst ein Curry oder so, machst du halt ein paar gelbe oder rote Linsen rein.
Ich finde, das war indisch, das war nicht thailändisch, die Suppe, ja.
Die zerfallen die garantiert. Mhm. Das kriegst du auf jeden Fall hin, wenn du irgendwas hinkriegst, diese Linsen zu zerfallen lassen, ja.
Zu diesen Linsen habe ich mir gestern noch aus Holland an der Fischbude schöne geräucherte Heringe gekauft. Die waren echt der Knaller, ey. So schöne, feine Filets, noch mit Haut dran und schön heiß geräuchert. Und dann konntest du die heute einfach so aus der Haut klappen und essen. Das war Genuss, echt ein Gedicht.
Und das ist, also wenn man die wirklich frisch geräuchert kauft, ist es nochmal so viel geiler als gekaufter, geräucherter Fisch. Das ist so geil.
Ja, war noch schön auch so Löcher drin, wo der Bindfaden eigentlich durch die Filets gezogen wird, weißt du?
Ist auch geil für Salat und so. Du kriegst so einen geilen Kick durch so geräucherte, frisch geräucherten Fisch rein, das ist unglaublich. Ja, bevor wir hier irgendwie noch einen Abschluss oder irgendwas finden, ich wollte schon was fragen. Du hast ja Schweineleber gemacht, oder?
Ja.
War das nicht ziemlich eklig?
Warum?
Ich habe noch nie Schweineleber gemacht und ich finde den Geruch einfach schon nicht lecker. Also es gibt bei uns einen Metzger, wo es einmal die Woche Leber gibt. Zum Mittagstisch und das ist so abartig.
Ja, das ist aber auch ein Metzger. Metzger sind Schweine. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, welche Tiere die dafür für verwendet haben oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst. Aber wenn du so eine Leber verkackst, glaube ich, da kommen auch echt fiese Gerüche dabei raus. Aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Leber von meinem Schwein, die kam echt an Kalbsleber dran.
Also mir würde diese Leber schmecken, würdest du sagen.
Aber hallo, wenn du Kalbsleber isst, hättest du die Leber gegessen. Da war überhaupt nichts von fiesem Geruch, gar nichts. Einfach und dann, die war ganz, ganz leicht, also ganz, ganz leicht rosa noch. Also am Ende, also waren dadurch auf den Punkt und einfach schön durch das Melieren schöne Kruste leicht drauf gehabt. Die Äpfelchen, Zwiebeln, Kartoffelpüree, das war zum Niederknien. Es war aber auch ein Gericht, was ich vor Monaten gegessen habe. Also das war frisch, nachdem das Schwein geschlachtet worden ist.
Ah, okay.
Ich konnte es auch nicht zeitnah verarbeiten, nur ich habe dadurch keine Challenge verkackt.
Ja, das war Berliner Art, hast du gesagt?
Genau.
Im Endeffekt ist das eigentlich so vom Gedanken her schon fast das gleiche wie Himmel und Erd, oder?
Ja, geht in die Richtung. Nur halt, du hast kein Apfelpüree, sondern halt Apfel angebraten.
Okay, aber kann man mal sehen. Berlin und das Rheinland sind doch nicht so weit auseinander.
Hey, also wenn du dir beim Segeln zum Beispiel waren auch welche aus Schwaben dabei und die sagten halt auch, ja, das haben wir doch auch. Also Apfel mit Kartoffelpüree und dann halt irgendwie Innerei irgendwie gebraten dazu. Also ich glaube, das ist ein Klassiker, den kann sich das Rheinland wahrscheinlich nicht so alleine auf die Fahne schreiben. Wir haben aber den geilsten Namen dafür, würde ich sagen.
Die Kölner hier schaffen es zumindest uns immer, ihr Essen so ins Gespräch zu bringen. Das ist genauso wie der halbe Hahn, ne? Wie die Leute mal reden. Ne? Du musst das Gericht erstmal erklären, das versteht kein Mensch. Da muss man erstmal und das Geile ist ja, die Geschichte, warum es so heißt, ist ja auch nicht mal so richtig überliefert. Also gibt es dazu drei Geschichten, warum der halbe Hahn heißt. Ne? Und
die kannst du ja gleich mal sagen. Weißt du, kennst du die Geschichten?
Ja, so aus dem Stegreif. Ich wollte gerade eigentlich das nächste Bier auf.
Wir hatten das Problem, ich war auf der Realschule, war 9. Klasse oder sowas, 10., ich weiß nicht mehr, Naturwissenschaften habe ich gemacht und da haben wir Bier gebraut. Weil wir ja so nah bei Köln dran sind, hat unser Lehrer die glorreiche Idee gehabt, wir fahren nach Köln, in die Frühbrauerei, gucken uns das an, da kann man eine Führung machen und dann gibt's dann danach auch noch was zu essen.
Und zu trinken.
Genau.
Wie alt wart ihr da?
Bitte?
Wie alt wart ihr da?
16. Das müsste das 10. Klasse gewesen sein. Also es gab auch nur ein Bier für jeden. Und wir hatten dann, der Lehrer kam auch nicht von hier. Also der kam nicht von hier. Ich weiß nicht, ob er aus dem Osten kam oder so. Und sagt, danach gibt's dann noch für jeden ein Bier und ein halbes Hähnchen. So, boah, geil, ey, super geil. Wir fahren nach Köln. Brauerei, danach gibt's noch Hähnchen. Und wie wir dann am Tisch saßen und wir die belegten Brote gekriegt haben, da ist uns echt alles aus dem Gesicht gefallen. Also ich wusste das da noch nicht. Das war irgendwie so richtiger Bäm. Blöde Aktion, ja.
Also das Einzige, was ich noch so weiß, woher der Name irgendwie kommt, ist, dass irgendwie jemand, also es gab eine Veranstaltung, da sind viel mehr Leute gekommen wie geplant. Es gab eigentlich halbe Hähnchen. Und dann aus der Not haben die dann halt Käse in Röggelchen gemacht, also Roggenbrötchen. Und da war das halt so der Gag, dass es so übernommen wurde. Aber
naja, okay.
Das ist, die anderen zwei Sachen gefallen mir jetzt gerade nicht ein. Ja, das liegt vielleicht auch am Bier. Ich mache mir nämlich jetzt noch eins auf. Unser Aventinus. Das Geilste an diesem Bier, was mir der Vertriebler erzählt hat, ist, dass das Bier, wenn es abgelaufen ist, erheblich mehr wert ist. Die vertickern die Flasche, halte ich fest, 2 Jahre abgelaufen. Ne? Die packen die einfach nur noch in eine Papiertüte, schreiben Vintage drauf, verkaufen eine Flasche in den USA, wo San Francisco, wo sie so doll nach Craft Beer sind, für $20. Eine Flasche abgelaufenes deutsches Bier. Ja, zum Wohl, ich trink's frisch.
Es ist echt geil. Vintage.
Ja. Boah, hat aber auch 8,2%. Es wird auf jeden Fall nicht schlecht.
Meinst du?
Nö, wenn du es gut lagerst im Keller. Ist auf jeden Fall die beste Art, sein Geld anzulegen.
Okay.
Bin ich fest von überzeugt. Gerade jetzt so, wie das in Deutschland mit den Kraftbieren abgeht, kann man da nichts falsch machen.
Oh.
Du bestellst ja auch mal so leckere Biere, ne? Crew Ale und so.
Ja. Crew Republic, genau. Ich habe noch ein paar Fläschchen habe ich noch da.
Ja, ich möchte mal gerne davon, gibt's so dieses Barley Wine, das möchte ich mal gerne probieren. Ist das auch zu Hause?
Nee, ich glaube, das Barley Wine habe ich nicht.
Ah, schade.
Leider nicht. Ah. Ja. Das Bierchen.
Tja. Zum Bier passt auch immer Burger, ne?
Oh ja, ich hab ewig keinen Burger mehr gegessen, ey.
Na, ich auch schon fast eine Woche nicht mehr.
Boah, du Arschloch.
Und ich hätte jetzt bei The Grill einen Burger essen, die machen ihren, pass auf, wo die raus ihre Burger Patty machen, nur aus Rinderfilet, Roastbeef und Entrecot und Tri-Age Beef, weil die benutzen die Abschnitte. Achso, also die haben kein billiges Fleisch im Haus und die machen aus den Verschnitten von den Filets und so, machen sie Burger.
Okay.
Ja. Ich habe ja letztens auch einen aus Rinderfilet gemacht. Ist halt komplett die andere Richtung. Ne? Normal brauchst du ja so 20% Fett. Ne? So Brezelnburger, der hat so eine kompakte Masse. Und statt dass der so fluffig fettig ist, ist der halt so zart geschmeidig.
Ist das nicht ein bisschen wenig? So ein bisschen wenig, also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Meinst du wegen Geschmack?
Ja, wegen Geschmack. Das wird auch knüppelhart. Nicht? Ohne Fett?
Also dort im Laden war ich ja halt noch nicht essen, aber den Rinderfilet-Burger, den ich mir gemacht habe, der war, also okay, ich habe ein bisschen Sattel vom Roastbeef mir mit reinwolfen lassen, aber der war schon gut, aber allerdings auch nicht gegrillt, sondern in der Pfanne gemacht mit einem kleinen bisschen Fett und Butter.
Mhm.
Und Käse. Ich hatte den guten Cheddar noch da.
Ja. Naja, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, so richtig. Das wäre mir auch irgendwie das Filet zu schade für. Dann würde ich das Filet lieber als Tatar essen oder so.
Hätte ich es bezahlt, wäre es mir auch viel zu schade gewesen, da hast du recht.
Boah, wie hast du das hingekriegt?
Verschnitt, sage ich nur. Es gibt manche Leute, die können einfach nicht was mit Verschnitt anfangen, ne?
Oh mein Gott, ich will auch so Leute kennenlernen.
Ja, da wurde mir das einfach geschenkt. Eifeler Limousinenrind, sage ich dir nur. Das geil. Ist geil. Hast du schon mal von gehört?
Also ich habe einen Händler aus der Eifel. Ich weiß noch nicht, ob das Limousinenrind ist, aber das ist einfach ein geiles Zeug. Also das Eifelrind.
Das Rinderfilet von dem Vieh ist, man darf da ja wirklich Vieh sagen, 3,5 Kilo schwer. Weißt du, das sind, manche Roastbeefs sind Kilo leichter. Das ist ein Monster, das Tier.
Hm.
Aber Größe macht ja nicht immer alles aus. Wer vielleicht mein Profilbild auf Twitter kennt, dieses Roastbeef, was ich da in der Hand halte, 18 Kilo schwer. Das war der zähste Ochse, den ich je in meinem Leben probiert hatte. Also wirklich. Also, ne? Muss trotzdem gut gemacht sein, ne?
Ja, dafür hat es ein schönes Foto abgeliefert.
Das war das auch das Einzige, was, wovon die Kuh was in ihrem Leben hatte. Ja. Anscheinend, ja.
Arme Sau.
Ja.
Schade.
So sieht's aus. Ja. Machen wir eigentlich dieses Jahr irgendwie wieder noch einen Hörer angrillen oder so? Ich weiß nicht, wie der Stand ist. Ich frage einfach mal mitten in der
Sendung. Hörst du etwa nicht unseren Podcast?
Ich komme momentan zu gar nichts.
Ja.
Ich höre nicht mal Radio.
Nee, wir haben auch noch nichts.
Nee, sag ich doch.
Also müssen wir uns mal was überlegen, vielleicht so.
Ein bisschen von den Hörern bequatschen lassen oder so.
Genau.
Ja.
Müssen uns eine schöne Location aussuchen und dann ab die Post.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hätte ich mal wieder Lust drauf.
Ja. Fände ich spannend.
Ja.
Ja, also ich würde sagen, ich bin durch. Was ist mit dir?
Ja, ich fange hier gerade erst an mit dem Bier. Aber mit der Sendung könnten wir ein Ende finden, da hast du recht.
Ja, also ich bin trocken. Ich habe nichts mehr zu saufen. Ich kann nichts mehr genießen. Ich breche ja auch mit meiner Diät unter der Woche keinen Alkohol. Aber so eine Küchenfunkfolge ohne ein Bierchen ist schon echt...
Das geht gar nicht.
Also da gucke ich lieber Fußball ohne Bier, aber so eine Küchenfunkfolge ohne ein Bierchen ist schon trocken.
Tja, vielleicht sollten uns dann einfach die Hörer ein bisschen mehr Bier schicken. dann gehen wir das auch direkt quasi in Folgen wieder zurück.
Genau. Sehr schön.
Ja, sehr, sehr schön. Ich war ein paar Wochen ja nicht dabei. Ich hoffe, es wird wieder besser, weil mir macht das immer Spaß. Und Es gibt immer so viel über Essen zu erzählen. Da wird es ja nie langweilig.
So ist es. Und solange, bis ihr die nächste Folge hört, könnt ihr kommentieren. Die Audiokommentare muss nicht unbedingt nur zu Linsen sein. Also ihr könnt gerne mal euren Senf ablassen und flattert uns durch. Nervt den Martin noch ein bisschen, dass er öfter dabei ist. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.
Ja, und wie Sven sagen würde, macht's lecker.
Genau. Bis demnächst. Macht's gut.
Bis demnächst. Ciao. Ich fange nämlich jetzt mit einem Bierchen schon mal an.
Ja, warte, mach's gleich auf.
Ich muss das nicht vor der Kamera, vor dem Mikro.
So, können wir das synchron aufmachen.
Ja.
So, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Bier öffnen.
Ja, meinst du?
Ja. Und dann leite ich ein.
Genau, mach ruhig.
Ich zähle runter von 3 und dann...
Ja.
Nur nach der 1 noch einen kurzen Moment warten und dann...
Ja, das kriegen wir schon hin. Da mache ich mir keine Sorgen.
3, 2, 1...